Tottenham steht mit einem Bein im Finale der Europa League, aber sie könnten auch quasi schon mit ein Dreiviertelbein im Finale der Europa League stehen. Sie gewinnen 3:1 zu Hause gegen Bodø Glimt mit einer fantastischen Leistung, bei der man hinten raus aber völlig unnötig noch ein Gegentor abgibt. Aber wie wir das Spiel grundsätzlich gesehen haben, das besprechen wir jetzt. An meiner Seite sind Jannis und Max. Hello.
Hallo. Hallo. Schön, mal wieder hier zu sein.
Finde ich auch. Und wir haben ja, also wirklich, wir lassen ja mittlerweile wirklich absichtlich einfach die Premier League Aufnahmen einfach ausfallen. Wird euch aufgefallen sein, aber worüber wollen wir auch sprechen? Ist ja scheißegal, was passiert.
Und erst war geplant, dass wir nach Liverpool aufnehmen, aber ja, das haben wir dann erst recht angesichts des Ergebnisses uns entschieden, dass wir einfach gleich nach dem ersten Europa League Spiel die Aufnahme ansetzen.
Ja, ergibt ja auch einfach viel, viel mehr Sinn, weil euch da draußen, aber auch uns alleine, uns interessieren ja nur noch die Europa-League-Ergebnisse. So, ich glaube, wenn wir jetzt unterschreiben könnten, wir gewinnen die Euroleague und verlieren dafür die restlichen Premier League-Spiele, dann würde das jeder von uns machen. Natürlich wollen wir die Premier League-Spiele nicht verlieren, aber das würden wir ja ohne Probleme tauschen. Ja. Und da sie keinerlei Rolle mehr spielen, ist es halt am Ende egal. Deswegen nehmen wir jetzt immer zu den Euroleague-Spielen auf. Und vielleicht werden es, oder hoffentlich werden das noch zwei sehr erfolgreiche Folgen. Ja, das stimmt. Spiel am Donnerstag war ziemlich gut. Also ich, man muss natürlich auch immer sagen, ist natürlich nur, mit ganz viel Anführungszeichen, mit so viel Respekt, wie ich ihn wirklich entgegenbringen kann, nur Bodø Glimt. Aber ich fand das wirklich großteils vielleicht die beste Performance der Saison. So einfach so auf die Spielkontrolle etc. bezogen. Wir haben natürlich auch mit City 4-0 geschlagen oder so, aber ich fand das so ein dominantes Spiel und wir haben das Spiel jetzt 3-1 gewonnen, aber es hätte auch 5-0 ausgehen können für uns.
Ja, also
ja,
kann man nicht, wenn man sich die Statistiken anschaut, spricht das eine recht eindeutige Sprache. Wenn er nicht dieser eigene Gegentreffer wäre, war das wirklich eigentlich, ich glaube, war das einzige, tatsächlich der einzige Schuss aufs Tor, ne?
Ich glaube schon,
ich
ja.
Ich guck nochmal nach, also vielleicht gab es irgendwie so einen Kullerball, aber
also 24-3 Gesamtschüssen, ja, 7-1 Torschüsse. Ja. Und der eine Torschuss, ja, der war dann eben drin.
3,06 XG zu 0,26.
Du hast auch FODMAP offen. Ja, genau. Also schon, wie gesagt, eine recht eindeutige Sprache. Ja, schade, dass es nicht beim 3-0 geblieben ist.
Ja, ich habe mich auch richtig aufgeregt. Also wirklich, ich war so sauer wegen diesem einen Gegentor. Weil ich glaube, dass wir das gebraucht hätten fürs Rückspiel. Natürlich wären 3-0 viel besser. Aber mehr so mit dem Gedanken, jetzt bekommt man hinten raus nochmal so einen kleinen Dämpfer. Was die Mannschaft aber, glaube ich, gebraucht hätte, wäre es noch einen vierten Treffer für Selbstbewusstsein. Weißt du, wenn du mit dem 4-0 aus dem Spiel rausgehst, dann gehst du mit irgendwie breiter Brust auch mal in die Ligaspiele. Nicht, dass die rein zählerisch irgendwas bringen, aber dann kannst du dir da zumindest mal ein bisschen Selbstvertrauen holen und die Fans halt auch mal wieder so richtig auf deine Seite holen. Also die waren natürlich in der Euroleague-Partie natürlich auch komplett hinter einem, aber so ein bisschen einfach so einen Stimmungsumschwung, weil ich denke, die allermeisten von uns werden mitbekommen, dass die Stimmung trotz dieses Sieges nicht komplett positiv ist. Also viele fragen sich, okay, so kacke, wie wir in der Liga spielen, können wir überhaupt Man United schlagen im Finale? Wonach es ja aktuell aussieht, dass die da einziehen. Und weiß nicht, so ein 4-0, das wäre so gut gewesen, hätte so gut getan. Und dann kriegst du hinten raus diesen völlig unnötigen Gegentreffer noch.
Ja, ich finde es aber sehr schön, dass du trotzdem auch der Meinung bist, dass es ein sehr gutes Spiel war, weil es gibt Teile der Fans, die der Überzeugung sind, dass es nicht genug war, dass man schon raus sei. Aber ich war auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich denke mal, Bodo Glimt wird darauf eingestellt worden sein, die Räume zu nutzen, die sie bekommen. Wenn wir hochschieben, wenn wir pressen und wir haben einfach die Räume nicht gelassen. Wir haben Bodo den Ball überlassen und das Spiel auch einfach mal ohne Ball kontrolliert. Ungewöhnlich für Ange, aber es hat funktioniert. Ich fand den Ansatz, dass man da nicht unbedingt aufs 4-5-0 geht und Räume öffnet, gar nicht schlecht. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung generell.
Ja. Es sind auch 58, also alle Statistiken sind sprechen für uns. Aber Bodo Glimt hat hat am Ende sogar 58% Ballbesitz gehabt. Also das ist schon eine ungewöhnliche Statistik. Ja, also ich fand es auch ganz gut. Wie hast du das Spiel gesehen, Max?
Ja, ich fand es auch gut. Mir hat es auch gut gefallen. Wir haben wieder in einer Runde geguckt bei uns hier in Berlin. Und wir waren eigentlich ganz guter Laune. Das Spiel hat Spaß gemacht zu gucken. Es waren, wie vielleicht zu erwarten waren, keine wirklichen Bodo Glimt-Fans noch mit uns in der Kneipe. Also wir hatten die Kneipe quasi fast für uns dann auch. Ja, und ich war eigentlich auch von dem Auftritt ganz, ganz angetan. Wie sehr jetzt dieses Tor am Ende, also ich weiß nicht, inwiefern sie dann vielleicht doch noch auf ein 4-0 oder vielleicht sogar ein 5-0 hätten gehen sollen. Ich meine, die Chancen dazu wären ja durchaus da gewesen, so ist es ja nicht. Ich kann das halt jetzt angesichts dessen, dass man überall irgendwie so Panik sieht zu diesem Spiel nächste Woche, wo Leute ja schon, also es wirkt ja so, als wäre das da, ja, weiß ich nicht, also die Leute tun ja so, als wäre Bodo Glimt wirklich da so die absolute Monstermannschaft zu Hause und dann der Kunstrasen und dann ist das da arktische, also zumindest rein geografisch arktische Verhältnisse und so weiter und so fort. Nach dem Tor, nach dem Gegentor, dem einen, war dann bei uns so ein bisschen die Luft wieder raus. Und alle haben gesagt, verdammt, wie dumm ist das denn? Jetzt wird es nächste Woche doch nochmal so eine richtige Zitterpartie. Ich weiß aber gar nicht, wie sehr ich das unterschreiben soll. Also ich bin da so ein bisschen unschlüssig und wäre jetzt auch mal ganz gespannt, wie ihr das seht. Also, dass das nächste Woche sehr spannend wird, davon kann man wahrscheinlich doch nochmal ausgehen. Aber naja, es ist trotzdem immerhin noch ein 3-1 geworden. Und eigentlich sollte das ja gerade bei dem Qualitätsunterschied der Mannschaften etc. pp. Doch reichen, dass man da mit einem halbwegs komfortablen Gefühl reingeht, oder?
Tottenham wird doch einen scheiß Kunstrasen haben, oder?
Das habe ich mir auch gedacht. Was ist das eigentlich so? Also was meinen die jetzt genau mit Kunstrasen? Wir haben doch auch Kunstrasen irgendwo rumliegen, oder nicht?
Ange hat jetzt was dazu gesagt, ne, dass wir nicht extra in London auf Kunstrasen trainieren werden, sondern dass wir dahin fliegen und dann im Stadion halt einfach das Training nutzen, weil natürlich auch jeder Platz andere Maße und so hat und dass wir uns da in London jetzt nicht genau darauf vorbereiten werden. Aber einen Grund gibt's, dass ich ein bisschen Angst davor habe, weil ich spiele selbst auch Fußball auf Kunstrasen und ich sehe ständig irgendwen, der sich einen Kreuzbandriss holt. Und wenn man die Verletzungsanfälligkeit von unseren Spielern anguckt, da habe ich Bedenken. Jetzt Madison wieder leicht verletzt, Solanke auch, Berdywall für den Rest der Saison raus. Nicht, dass sich da irgendwer noch schwer verletzt.
Ja. Ich meine, die verletzen sich auch so, auch ohne Kunstrasen, ja. Und dann ist es ja auch schon fast auch scheißegal. Also außer es ist einer von den großen Leistungsträgern, ist es ja schon fast, komm, dann sollte sich irgendwer noch ein Kreuzbandriss holen, ist jetzt auch, jetzt ist die Saison eh gelaufen.
Wer wäre die schlechteste Person, die sich einen Kreuzbandriss holen könnte?
Ja, wen gibt's denn noch so?
Ich würde sagen, Madison, falls er überhaupt fit ist.
Ja.
Und Romero.
Romero habe ich auch gedacht. Aber Romero, dann kann er nicht mehr wechseln.
Die Dragoschin-Strategie nur in besser.
Den hatte ich ganz vergessen. Plötzlich sitzt er so auf der Bank. Ich sage, ach ja, den gibt's ja auch. Den gibt's auch.
Das hatten wir letztens im Podcast ja auch schon, als wir über nächste Saison schon gesprochen haben und ich zu Felix meinte, vergiss Dragoschin nicht bei den Innenverteidigern. Ja. Und er meinte, ja, ich habe den tatsächlich vergessen.
Ja. Ja, weil er überhaupt keine Rolle in meinem Kopf mehr spielt.
Weil er ja auch verletzt war, oder?
In dem, ja, schon, klar. Aber seit der Danzo-Verpflichtung und der Tatsache, dass Vuskovic ja auch noch kommt, ist ja klar, dass der keine Rolle mehr spielen wird. Und
ja, mal gucken, wenn Romero wirklich geht, neuer Trainer, mal schauen, ob der nicht nochmal seinen zweiten Frühling erlebt.
Xavi Hernandez mit Radu Dragosin als Innenverteidiger. Ja, genau. aber ich weiß nicht, ich glaube, da wird auch ein bisschen zu viel gemacht. Ja, es ist Kunstrasen, fair enough. Aber es ist auch keine arktische Kälte. Irgendwie sind 8 Grad. Die sollen jetzt nicht so rumheulen. Weißt du, wenn wir da ist nicht so, als würden wir irgendwie, wären da Spikes im Boden und wir werden da bei minus 25 Grad in Norwegen antanzen. Das ist nicht die Hölle, es ist immer noch ein Fußballplatz. Wir haben 3-1 gewonnen. Wir haben das 20-fache vom Kaderwert von Bodø Glimt. Wir werden da hoffentlich nicht ausscheiden. Die sind gut. Und wirklich, jetzt möchte ich auch wirklich mal sagen, ich habe so absurden Respekt vor dem Fußball, den die spielen. Ich fand, ja, die haben viele Fehler gemacht und konnten in dem Spiel halt qualitativ überhaupt nicht mithalten. Aber ich fand deren Ballbesitzspiel trotzdem so schön teilweise. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, den irgendwie zuzugucken. Das war das erste Spiel, das ich diese Saison von ihnen gesehen habe. Sonst nur ein paar Highlights. Und wirklich nur Respekt dafür, was sie abreißen. Das ist wirklich bei den Möglichkeiten, die als Verein haben, finde ich das krass. Also es ist ein absurdes Achievement, dass die im Euroleague-Halbfinale stehen.
Ja, auf jeden Fall. Der Kommentator bei RTL hat es ja auch ziemlich häufig erwähnt gehabt, dass wir 8 Spieler haben, die einen höheren Marktwert haben als deren gesamter Kader. Und ja, voller Respekt dann, dass die trotzdem kommen, versuchen, guten Fußball zu spielen.
Der Bodø Glimt-Mann, der Trainer, Kjell Knudsen heißt er, glaube ich.
Endnachfolger?
Ja, der war ja auch schon mal, ich erinnere mich, ich glaube, das war sogar als De Zerbi zu Brighton.
Ich wollte es gerade sagen, hundertprozentig bei Brighton im Gespräch.
Der war bei Brighton im Gespräch, der war, genau, ich glaube, der war sogar echt in der engeren Auswahl und dann haben sie sich dann doch für De Zerbi entschieden oder was auch immer. Aber ich habe es auch schon am Donnerstag gesagt und das liest man ja auch immer aus irgendwie manchmal so bei Leuten, die sich gut mit Fußball auskennen. Der scheint auch für Größeres gemacht zu sein nochmal, ne?
Ja, also ich meine, ich hatte den Aufschwung von denen gar nicht so im Kopf. Ich dachte halt, die sind halt ein norwegischer Verein und es ist einfach krass, dass die ins Euroleague-Halbfinale gekommen sind. Aber die kamen ja, als er die übernommen hat, waren die ja Zweitligist.
Ja, die waren, genau. Und jetzt haben sie in den letzten 5 Jahren 4-mal die Meisterschaft gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
Das ist so wild. Und ich glaube nicht, dass du der Tottenham-Fanbase, wenn Postecoglou am Ende ist, es so höchstwahrscheinlich geht, dass du denen so einen Namen verkaufen kannst. Aber ich fände es massiv spannend. Weißt du, so ein Bundesligist, so ein ambitionierter Bundesligist, ist jetzt natürlich ausgeschlossen, aber stellt euch mal vor, Sebastian Hoeneß würde doch irgendwie am Ende der Saison gehen.
Ja.
Dann zu Stuttgart. Ja, beispielsweise. Und dann einfach Stuttgart den holen. Das fände ich super cool. Aber
ist das mein Käufer? Ja. Iraola geht doch noch.
Mm.
Ich weiß nicht, wohin.
Ja.
Und dann halt so Bournemouth oder sowas.
Ich hab ja Iraola so krass zum BVB geschrien. Ich glaube, der würde so absurd viel aus dieser Mannschaft rausmachen.
Ja, aber ich glaube, dass der verlässt. Dafür verlässt er die Premier League nicht, glaube ich nicht.
Nee, dafür hat Dortmund aktuell auch einfach nicht den Pull. Ich glaube, dafür müssten sie mal mindestens überhaupt in die Champions League kommen. Aber ja, völlig anderes Thema. Aber ich mag Iraola immer noch sehr, aber ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sage, nicht zu Tottenham. Das passt vom Fit nicht, weil müssten wir wieder viele Dinge umbauen. Mhm. Ja. Aber lasst nochmal über das Spiel an sich reden. Ich habe euch vor der Partie gefragt in unserer WhatsApp-Gruppe, ob ihr nervös seid. Janis hat gesagt, überhaupt nicht, wird eine eindeutige Sache. Und ich war eigentlich auch entspannt. Und dann habe ich das Spiel eingeschaltet und es kam, mein Puls war wirklich schlagartig richtig hoch. Ich konnte es gar nicht erklären, weil ich eigentlich ein gutes Gefühl hatte. Aber irgendwie, ich kann im Fußball mit Drucksituationen, die ich dann halt auch selbst nicht, offensichtlicherweise nicht beeinflussen kann, irgendwie nicht so gut umgehen. Ich habe jetzt schon Angst vor einem Finale. Ich weiß noch, wie angespannt ich vor dem Champions League-Finale war. Sagen wir mal, danach, nach 30 Sekunden war ich nicht mehr angespannt, weil dann hatte ich schon aufgegeben. Diesmal was anderes. Diesmal
was anderes, genau. Sagen.
Nach 30 Sekunden war ich dann plötzlich tiefenentspannt. Ja. Und mega. Also es ist so ein klassisches irgendwie Brandon Johnson-Tor, der steht einfach immer richtig. Wir haben uns vor der Partie ordentlich darüber aufgeregt, über ein, zwei Personalentscheidungen. Hm. Unter anderem eben Richarlison statt Tell. Und Richie, der viel Licht und Schatten in dem Spiel hatte, aber direkt mit dem Kopfball, direkt Impact und nach wirklich 30 Sekunden direkt 1-0 in Führung zu gehen, das hat die Gemüter so krass beruhigt.
Ja, das war eigentlich das war wirklich offensichtlich das Beste, was so am Anfang gleich mal erstmal hätte passieren können. Und war dann ja irgendwie, wenn man sich, das ganze Spiel und aber auch so die ersten 10, 20 Minuten angeguckt hat, war das ja nun auch schon recht verdient. Also auch der frühe.
Ja, 100%. Die andere Personalentscheidung, die wir ein bisschen kritisch gesehen haben, war Bissouma. That being said, man hat ja vor dem Spiel auch schon ein, zwei Sachen gehört, dass Berrywall wohl nicht im Kader steht.
Was hat der eigentlich? Nicht da, sorry, dass ich...
Fuß, also nicht Fußbruch oder so, aber der ist irgendwie umgeknickt oder so im Training.
Weiß auch nicht genau.
Aber der scheint jetzt wirklich für den Rest der Saison raus zu sein. Mhm. Was mega bitter ist, weil er, darüber will ich dann irgendwann auch nochmal reden, vielleicht so im Nachhinein der Spieler der Saison sein könnte, so aufs Ganze bezogen. Und mit Kontext, dass er halt als 18-Jähriger hierher gewechselt ist. Aber sagen wir mal, wenn wir auf irgendeiner Position einen wichtigen Spieler verlieren, dann zumindest im Mittelfeld, weil da sind wir tiefer besetzt als auf anderen Positionen. Und ich denke, wir waren alle ein bisschen über Bissouma überrascht. Also wenn du mir jetzt gesagt hast, Berrywall fällt aus, wer spielt, dann hätte ich gesagt, ja, dann drückt halt Zaha in die Mannschaft. Bissouma kam rein, ich habe vor der Partie dann den Take aufgestellt, er wird nach spätestens 60 Minuten mit einer 3 von 10 Performance ausgewechselt. Mhm. Ja, Pustekuchen, war einer der drei besten Spieler auf dem Platz damit. grundsätzlich Bentancur und Bissouma mit einem Riesenspiel. Also wirklich, das hat sich angefühlt, als würden die seit Jahren nebeneinander spielen, das war so abgebrüht.
Auch ja. Wenn dann beim Gegentor beide nicht so richtig auf ganzer Höhe sind und generell, da lief ja einiges an Abstimmungen schief, aber ich muss auch sagen, ziemlich zufrieden mit der Leistung und auch um nochmal auf Richie zu kommen. Ich fand die erste Halbzeit von Richarlison war deutlich besser als die zweite von Tell. Glimt hat da aber auch ein bisschen umgestellt, glaube ich, in der Halbzeit. Die Räume, die Richarlison hatte, wo ich in unsere Gruppe auch geschrieben hatte, dass Tell in diesen Räumen so aufgehen würde, die gab es in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Und auch Odobert, als er reinkam, war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Hatte zwei Ballverluste, die wirklich gefährlich wurden auch. Und da müssen wir endlich mal sagen, alles klar, du hast was gesehen, was wir nicht gesehen haben. Richarlison war nicht schlecht.
Ja.
Also ich fand es auf jeden Fall überraschend, weil Tell ja in den letzten Partien, obwohl ich das Liverpool-Spiel dann auch irgendwann ausgemacht hatte, weil ich glaube, wir alle sind an dem Punkt, an dem wir sagen, wir müssen uns nicht mal alles geben. Mhm. Aber ich fand Tell trotzdem in vielen Aspekten immer so einen Lichtblick. Ich fand ihn gegen Forrest auch ziemlich gut. Deswegen war ich überrascht, aber Richarlison hat es auf jeden Fall ganz gut gemacht. Ich glaube, er hätte auf seine Situation auf jeden Fall noch mehr rausholen können. Mhm. Aber grundsätzlich eine gute Partie. Und ich freue mich einfach, dass er wieder fit ist. Weil er vor allem in so Big Games einfach ein X-Faktor ist. Der, auch wenn wir uns häufig genug über ihn aufregen, ist es jemand, der immer wieder mal ein, der einfach mal ein Tor machen kann aus dem Nichts. Das ist auch tendenziell eher als ein Dominik Solanke, dessen Overall-Game natürlich viel besser ist. Aber so rein auf die Boxpräsenz bezogen, finde ich Richarlison tatsächlich einen Hauch besser.
Mhm.
Und ja, bin happy, es könnte auf die restlichen beiden, also hoffentlich restlichen beiden Euroleague-Spiele wirklich super ja, relevant werden. Genau.
Ja.
Irgendwas über irgendeine Personalie wollte ich noch reden. Ja, James Maddison. Bis zu seiner Verletzung. Ja,
super.
10 von 10 Performance.
Echt klasse, für mich. Ja.
Also die Ballannahme vorm 2:0 natürlich überkrass, aber die haben wir ja irgendwie auch schon irgendwie so 4-mal von ihm gesehen. Diese Saison. Also die, wie er, dass er hinter die Kette läuft, dann kommt ein Ball von Porro oder Romero. Haben wir in dem Spiel ja auch 2-mal gesehen. Dann perfekte Ballannahme, perfekter Abschluss. Das Tor hat er jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal geschossen. Aber ich fand, der hat auch wirklich sonst alles richtig gemacht. Diese kleinen Aktionen, das war nur so eine ganz kleine Situation im Mittelfeld. Ich weiß, ich kann sie leider nicht mehr komplett aufgrößern, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Da, wo wir uns so krass aus dem Gegenpressing von Bodø/Glimt rausgespielt haben, obwohl es eigentlich man eigentlich jede Sekunde damit gerechnet hat, dass wir den Ball verlieren und Maddison den einfach so abgebrüht dann einfach kurz annimmt und auf Udo rüberlegt. Das war so, dachte ich mir, genau das hat uns in vielen Aktionen in dieser Saison gefehlt, dass wir einfach mal den Ball halten und ihn nicht dumm verlieren. Wirklich fantastisch. Also dann natürlich das komplette Mittelfeld richtig, richtig gut, aber James Maddison ist für mich wirklich ganz klar Spieler des Spiels. Ja. Und das, was ich vor 1-2 Monaten oder so gesagt habe, dass James Maddison der Spieler ist, der uns zum Euroleague-Titel tragen kann, das untermauert er bisher wirklich voll und ganz gegen die Eintracht mit dem rausgeholten Elfmeter, ganz relevant in dem Spiel, Man of the Match. Selbst wenn er im Rückspiel nicht dabei sein sollte, wir brauchen ihn ganz, 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 ganz dringend fürs Finale.
Ja, ganz sicher.
Wäre dennoch schön, wenn es nur eine kleine Verletzung wäre und er im Rückspiel auch zur Verfügung steht, weil Kulusevski wäre wichtig. Wir spielen jetzt gegen West Ham, richtig? Dass wir da noch paar Minuten für Kulusevski bekommen, weil der sah nach seiner Verletzung auch noch überhaupt nicht wieder auf der Höhe aus. Wäre schon
ja,
schön.
Ja, richtig, richtig schlecht.
Das wollte ich gerade sagen, das habe ich überall gelesen. War das wirklich so? Ich habe aber nicht so drauf geachtet. Oder beziehungsweise mir ist nicht so aufgefallen. War es wirklich so schlimm?
Er hatte wieder so seine ein, zwei Aktionen, die wirklich nach ihm aussahen, die wirklich gut aussahen. Aber sonst, also körperlich, mental und so, das war schon, der war ein bisschen langsam. Halt einfach nicht ganz auf der Höhe. Man merkt ihm einfach die Verletzung an.
Ja, kann natürlich sein, ja.
Ja. Es ist so ein bisschen bei Kulusevski, es ist sein Spiel ist so darauf ausgelegt, dass er den anderen athletisch irgendwie überlegen ist, dass wenn er es dann nicht ist, er plötzlich richtig kacke aussieht. ja, also es war halt definitiv keine gute Performance. Also der Schuss ganz am Ende, den fand ich ganz gut und der war ja wohl auch relativ knapp, aber war schon keine gute Performance. Und ich wäre gut, wenn der wie häufig ich gerade gut innerhalb von 2 Sätzen gesagt habe. es wäre schon sehr vorteilhaft, wenn er nicht im Rückspiel, sondern gegen West Ham starten könnte.
Genau.
Und sich da ein bisschen Minuten einfach in den Tank holen kann, weil ein fitter Kulusevski, wie wir ihn kennen, wie er in dieser Saison ja Anfang der Spielzeit mit Abstand der beste Spieler dieser Mannschaft war und einer der besten der kompletten Liga. Den brauchen wir halt. Also wenn es nur für diese 90 Minuten gegen Man United am Ende sind, wir brauchen jemanden, der da wirklich Terror machen kann. Und der Spieler ist er halt aktuell noch nicht. Und wir haben bis zum möglichen Finale, ich mach mal kurz den Spielplan auf, den ich natürlich jetzt noch nicht bereit habe, wie viele Premier League-Spiele haben wir bis dahin noch? 3, glaube ich, ne?
Genau, du meintest, vorhin meintest du noch 3, aber...
Genau, also wir haben noch 4 Spiele.
Achso, 4 sind es.
In der Premier League, wow. aber das Euroleague-Spiel ist ja vor dem letzten Spieltag.
Genau, also West Ham, Palace und Villa sind noch vor dem Finale und dann kommt Brighton nach dem Finale.
Genau.
Ah ja.
Das ist,
als Heimspiel auch, ne?
Ich finde es so...
Ja, genau.
Das wäre so krass. Also ich schaff's dieses Jahr nicht zum letzten Spiel. Aber stellt euch mal vor, wir gewinnen die Euroleague und dann kann man im letzten Premier League-Finale einfach feiern, weißt du? Das wäre so, so krass gewesen. Aber das sind Zukunftsträume, also Träume, über die wir eigentlich noch nicht sprechen müssen, weil wir müssen ja erstmal im Rückspiel irgendwie weiterkommen und dann im Finale gegen höchstwahrscheinlich Man United bestehen, was in dieser Saison schon 3-mal funktioniert hat.
Eigentlich schon.
Zweimal gegen Amorim, einmal gegen Ten Hag. Aber ich wollte Man United nicht im Finale haben. Also ich wollte Athletic Bilbao auch nicht im Finale haben, aber weißt du, ey, wenn wir gegen Athletic Bilbao im Finale verlieren würden, dann käme ich damit besser zurecht, als wenn wir gegen United dann ausscheiden, beziehungsweise das Finale verkacken. Das würde mich einfach verfolgen, weißt du?
Jo.
Steht dir, was ich
meine? Ja, klar, safe, auf jeden Fall. United wäre schon nochmal deutlich, deutlich ärgerlicher. Oder, ja. Hat irgendwer das verfolgt, wie das Spiel, ein guter Freund hatte mir erzählt, dass das wohl auch ganz schön glücklich war, deren Sieg.
Ich hatte mir die Highlights angeguckt und die ersten Minuten hat Bilbao richtig Druck gemacht. Es sah zuerst aus, als würden die das Spiel dominieren und die hatten da die ein oder andere Chance, da hätte das Spiel in eine ganz andere Richtung laufen können, aber dann
kam die rote Karte, ne?
Ja, die rote Karte, war ja Elfmeter und rote Karte dann dreht sich so ein Spiel halt ganz schnell.
Genau, stimmt. Stimmt, ja. Ich meine, United ist es auch zuzutrauen, das meinte gestern der Kumpel auch, dass die halt das auch noch jetzt noch für sich versauen, ne? Also ich meine, uns ist es auch zuzutrauen, aber United ist es auf jeden Fall auch eigentlich zuzutrauen, dass die, obwohl die sogar 3-0 führen, das ist natürlich schon nochmal.
Aber die haben halt jetzt schon auswärts gespielt.
Und auswärts gespielt, das stimmt.
Weil wenn sie jetzt noch, also wenn sie jetzt, das wenn das ein Heimspiel gewesen wäre und die jetzt noch nach Bilbao müssten, ich weiß nicht, ist dieser Sanchez, ist der zum Rückspiel wieder fit?
Frag mich nicht, keine Ahnung.
Das weiß ich nicht. Könnte schwierig sein, glaube ich.
Also es ist ich habe nichts gesehen von Bilbao diese Saison. Also was heißt nichts, aber viel zu wenig. Aber schon einer der klar besten Spieler dieser Mannschaft. Und wenn die noch in Bilbao spielen müssten, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht ist noch was drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich das daheim noch nehmen lassen, auch wenn es United ist. Okay.
Das würde ich jetzt nicht.
Aber, also ich halte es für realistischer, dass wir noch ausscheiden als United.
Ja gut, ich meine, da sind natürlich die Vorzeichen dann mit Auswärts und nur 3-1-Führung schon auch andere, aber also ausschließen würde ich es bei United nun wirklich nicht. Aber,
nee.
Keine Ahnung.
Porro fand ich wieder ganz gut. Obwohl ich eine Situation hatte, wo ich mich so aufgeregt habe, das war relativ am Anfang des Spiels, wo er rausrückt und gerade so den Ball blocken kann, wo ich mir dachte, warum rückst du da raus, wenn du, das war vom Risk-Reward so dumm, wenn er den Ball dann nicht bekommt, dann ist sein Gegenspieler einfach durch. Also es sind so diese kleinen Porro-Momente, wo man sich immer so fragt, so, boah, wenn du dein Spiel so einen Hauch anpassen würdest, dann wärst du so viel besser. Offensiv natürlich wieder krass. 1-0 eingeleitet mit seiner Flanke, 2-0 komplett vorbereitet. Das ist natürlich, das ist ein X-Faktor-Spieler.
Super Spiel, ja.
Ja, der uns einfach super helfen kann.
Ja.
Sonst, haben wir zum Spiel an sich noch irgendwas zu sagen?
Habt ihr die Aussagen von Bodo Glimts Rechtsverteidiger nach dem Spiel gelesen zu unserem Pressing?
Nee.
Er meinte zum Rückspiel, ich denke, dass das Pressing von Tottenham ziemlich schnell zusammenfallen wird und wir ihnen dann Probleme machen können. Und dazu noch, deren Pressing ist nicht viel besser als das von einem okayen Team in der norwegischen Liga und ist auf jeden Fall möglich, da drum rumzuspielen. Ich weiß nicht, ob er das Hinspiel irgendwie verpennt hat auf seiner Rechtsverteidigerposition, aber wenn wir da hinfahren und so spielen wie im Hinspiel, dann pressen wir ja nicht aggressiv und hoch und ich weiß nicht genau, welches Spiel er verfolgt hat.
Das war im Gegenpressing eines der besten Spiele, was sie diese Saison gemacht haben. Also so sehr nicht extrem draufgehen, sondern halt im richtigen Moment super häufig den Ball gewonnen und das nicht mit Kamikaze. Das war auch so, weil ein paar Leute ja gesagt haben, dass es schon eine andere Postecoglou-Performance war als sonst. Das war für mich so der größte Unterschied, dass man eben nicht so extrem hoch gepresst hat, sondern eben situativ auf die Leute draufgegangen ist und das sehr gut funktioniert hat. Also wie häufig wir den Ball gewonnen haben, weil Richarlison, Solanke und dann irgendwie Bentancur oder so gleichzeitig angelaufen sind. Das fand ich sehr gut. War auch tatsächlich das, was mir am besten gefallen hat in der kompletten Partie. Denn durch diese Ballgewinne konnten wir natürlich, kamen wir auch nie in Bedrängnis. Also wirklich bis zu diesem Gegentor, was die Norweger auch sehr gut spielen.
Ja, das war auch wunderschön.
Hatten wir ja wirklich gar keine, also wirklich null, haben wir null zugelassen. Das war die einzige Chance im ganzen Spiel und das machen sie dann auch sehr gut und wir nicht richtig, nicht wirklich gut. Aber sonst war das halt eine super cleane Performance der Mannschaft und darauf können sie hoffentlich, also sind sie hoffentlich auch ein bisschen stolz mal und können so ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, weil ja, der Name Bodø Glimt ist klein, aber die stehen trotzdem im Euroleague-Halbfinale und haben Mannschaften wie Lazio Rom ausgeschaltet. Also das ist ja jetzt kein Viertliges, der irgendwie darum läuft. Und wie wir den Gegner dominiert haben, das war schon fantastisch. Also ich fand es wirklich wenn nicht sogar die beste Performance der Saison von uns.
Ja. Ja. Mal schauen, wie es nächste Woche läuft. Da können sie sich auch wieder viel, viel kaputt machen.
Ja. Aber hoffentlich können wir noch einen Einblick von Erland, unserem Chairman der Tottenham Fanclub, einschieben. Könnte man hier jetzt machen beispielsweise. Vielleicht aber auch nicht.
Ja, mal gucken, wie spontan das jetzt klappt so mit der Aufnahme. Aber.
Genau, aber wir hoffen, dass wir noch von ihm dann einen Einblick bekommen, weil er als Norweger natürlich einen wesentlich mehr Fachwissen dazu hat als wir. Aber
ich muss noch eine Sache finden, noch ein zum Spiel. Ja. Und zwar, habe ich dann auch wieder gar nicht so mitbekommen, weil wir, wie gesagt, in der Kneipe geschaut haben und das ist laut und man hört nicht viel vom Ton. Aber was ja wohl auch alle so bei diesem Spiel so gut fanden, war die Stimmung im Stadion. Die ja wirklich diese Saison auch, wie ich das mitbekommen habe, echt durchschnittlich ziemlich schwach war. Ja. Und das war wohl richtig gut am Donnerstag. Also alle waren wohl ganz angetan, meinten, das Stadion war wie angezündet. Es war laut, es war irgendwie viele Leute haben mitgemacht, mitgesungen und so. Und ja, das sollte man vielleicht da auch nochmal hervorheben, dass das wahrscheinlich, also sowas, so Stimmung auf Fanseite anging im Stadion, dass auch das wahrscheinlich das beste Spiel da diese Saison war.
Bestimmt, ich meine, wir hatten auch wieder ein Tifo, es waren wieder die Tottenham-Flaggen im Stadion. Ich glaube, dass das Ganze in Kombination mit der Occasion als sich, Euroleague-Halbfinale, dass das einfach die Fans auch nochmal auf eine andere Art und Weise anzündet.
Klar, natürlich.
So, ich meine, wenn du gegen so sehr ich mich immer häufig über die Fankultur in England aufrege, ich kann schon nachvollziehen, dass es jetzt gegen, was weiß ich, gegen die Wolves, wenn du da 2-0 hinten liegst oder so, dass es da schwierig wird, die Mannschaft nochmal anzufeuern, wenn du gerade irgendwie 6 von 10 Spielen hintereinander verloren hast. So, dadurch, dass die Fankultur in England halt eh immer so sehr darauf wartet, dass was auf dem Platz passiert, und wenn das dann nicht passiert, dass es dann halt nochmal schlimmer wird. Aber das schien, dass vom Fernseher hat es auch so gewirkt, und was man so gelesen hat, war wirklich, dass die Performance der Fans oder der Fanunterstützung auch sehr, sehr gut war, yep, in der Partie. Wichtig, dass du es noch angesprochen hast. Wollen wir hinten raus noch, also ich denke, wir können das Spiel jetzt zumachen, wollen wir hinten raus noch über eine Personalie sprechen, die scheinbar wieder zu Tottenham zurückkehrt?
Ja, wie fest? Ist das fest jetzt eigentlich schon, oder?
Nee, also okay. Es geht um Fabio Paratici, der ja eigentlich schon mit
einem Bein,
eineinhalb Beinen bei Milan war. Also. Und aber wohl von Tottenhams Seite wollte man ihn wohl unbedingt zurückhaben. Man hat immer wieder mal gelesen, dass sie ihm ein sehr großes oder sehr gutes Angebot unterbreitet haben. Und jetzt vor ein paar Tagen gab es die Meldung, dass er dem neuen Tottenham-CEO, ich versuche den Namen auszusprechen, Vinay Venkatesham, ehemaliger Arsenal-CEO, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Wieso, ja.
Dass er ihm einen 5-Jahres-Plan vorlegen musste und man jetzt zusammen in die Zukunft blickt. Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt mega glücklich bin oder nicht. Wie seht ihr das? Also wenn Paratici jetzt zurückkehren würde, wie findet ihr das?
Janis, willst du erst?
Ja, kann ich machen. Also wir haben ja jetzt auch in letzter Zeit, wo es die Gerüchte schon wieder gab, häufiger mal drüber gesprochen, dass es ein bisschen schwer ist, ihn zu bewerten. Es war halt wirklich ziemlich Hit or Miss. Es waren ein paar richtig große Flops dabei, aber es waren halt auch richtig, richtig gute Transfers dabei. Ich würde mir wünschen, dass Johan Lange dann trotzdem bleibt und die irgendwie zusammenarbeiten und beide ihre Stärken so bündeln. Ich kann mir vorstellen, dass dann was wird. Aber ganz generell freue ich mich schon drüber, dass er weiterhin bleibt bzw. zurückkommt, und bin mit seiner Arbeit bisher eigentlich trotz mancher Flops relativ zufrieden, würde ich sagen.
Ja, im Grunde so sehe ich das auch. Ich fand ihn immer, also als er noch bei uns war und man ihn auch häufiger mal hat, so vor die Kamera treten, sehen und was er da so gesagt hat, gab da ja manchmal dann so Interviews, wo er das so ein bisschen erklärt hat, zumindest einige wenige. Da fand ich ihn immer ganz gut. Die Transfers haben mir eigentlich auch immer, zumindest bevor man dann auch den Spieler gesehen hat, eigentlich immer ganz gut gefallen. Ja, ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen die Frage, was passiert, also was ja wirklich, naja, bis auf Conte, also gut, seine Trainerauswahl, darüber kann man sich nun wirklich wahrlich mehr als streiten. Und jetzt, wo es vermutlich im Sommer wieder daran geht, dass ein neuer Trainer ran muss, das wird mich mal sehr interessieren, wie sehr es dann vielleicht noch andere Stimmen gibt im Verein. Genau, und wie du eben auch schon meintest, Janis, wie sehr muss er eben mit anderen Leuten noch mehr zusammenarbeiten, oder war es das jetzt, also ist jetzt nur noch Paratici im Ruder? Genau, das sind alles so Fragen, da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber prinzipiell finde ich es auch gut.
Es schien ja auch kein Fan von Postecoglou zu sein. Also er hat dem Verein wohl auch im Dezember wohl empfohlen, ihn zu entlassen, und war auch bei der Einstellung nicht so ein großer Fan davon. Mhm. Das ging wohl auch sehr viel von Ding aus, wie heißt er?
Scott Mann?
Australier.
Scott Mann.
Ja, genau, Scott Mann. keine Ahnung, wenn man jetzt nur Konnte bewertet, dann finde ich, musste man dieses Risiko damals hundertprozentig eingehen. Ich war ja auch absurd hyped, als er unterschrieben hat, weil man darf nicht vergessen, als Konnte zu uns gekommen ist, war er der heißeste, das heißeste Eisen im Trainer auf dem Trainermarkt. Also der kam ja direkt aus der Intermeisterschaft raus. Und ja, das fand ich überhaupt nicht schlimm, auch wenn es nicht aufgegangen ist. Aber
die Verpflichtung immer noch gut, toll. Also
ja, wie gesagt, ich reg mich auch gerne über ihn auf, aber die Verpflichtung war als einzig Richtige. Das musste man meiner Meinung nach machen. Aber
Nuno Gattuso.
Ja,
war ja auch mal ganz kurz quasi.
Aber sagen wir mal, wir hätten durch Paratici hätten wir wieder ein Auge auf den italienischen Transfermarkt. Und das sind schon ein paar Banger da, die man holen könnte. So, wenn man Liam Delap nicht bekommt, Francesco Pio Esposito als Solanke Understudy, let's go.
Sehr gute Idee.
Also es wär überkrass. Oder vielleicht kann man ja. Ja, okay, das ist so hochgegriffen, aber Scalvini. solche Namen. Da muss man auch nicht so overpayen. Weißt du, das ist ein Markt, der, glaube ich, vergleichsweise günstig ist in Bezug auf andere. Also ich glaube, in Frankreich zahlst du dich relativ dumm und dämlich, in England sowieso. In die Bundesliga ist es mittlerweile auch so, dass sie richtig viel Kohle verlangt. Und ich glaube, in Italien kannst du tendenziell noch ein bisschen günstiger schießen als auf anderen großen Märkten. Und seit Paratici weg ist, hatten wir da halt irgendwie quasi gar kein Auge mehr drauf. Klar, wir haben Vicario geholt, aber so vom Gefühl her hatten wir da keinen richtigen Blick mehr.
Ja. Spannend.
Ja, aber ich denke, ich bin einfach auch schon alleine aufgrund des Namens und seiner Reputation, glaube ich, dass Paratici zurückzuholen schon das Richtige ist. Das hilft dem Verein, selbst wenn wir jetzt den Euroleague-Titel nicht holen sollten, glaube ich, dass so ein Paratici im Amt auch einfach noch eine andere Strahlkraft für Trainer auch ist, als das ein Johann Lange wäre. Ich meine, du liest immer wieder unterschiedliche Namen. Jetzt ist gerade wohl Xavi relativ hoch im Kurs und wäre wohl jemand, den Paratici gerne holen würde. Wo ich sagen würde, das wäre zumindest kein spielerischer Umbruch. Das wäre, glaube ich, ein realistischer Trainer, den man holen könnte, wo man an vielen Idealen von Postecoglou irgendwie festhalten kann, ohne dass man jetzt wieder auf halt einfach das ganze Spielsystem umhauen müsste. Daher, ich bin sehr gespannt. Ich finde seine Idealisierung in der Fanbase teilweise ein bisschen krass. Das hat ja Janis auch schon angesprochen. Da waren schon einige absolute Flops dabei.
Ja.
Aber eben halt auch Kulusevski und Romero und Bentancur, der jetzt in den letzten Spielen auch wieder richtig gut war. Aber ja.
Das Xavi-Gerücht kommt übrigens von Assan, also das können wir eigentlich ein bisschen ignorieren. Aber wenn wir da auch wieder nach Italien gucken, da gibt es ja auch ein paar interessante Trainer, die Paratici wahrscheinlich auf dem Schirm haben wird. Vincenzo Italiano übernimmt ja bei Bologna mit. Die haben ja ein paar Spieler verloren, Calafiori und Zirkze, und die spielen noch besser als unter Motta. Ich bin ja auch großer Fan von Palladino, von Florenz, also ja, auch wenn es nicht Xavi wird, vielleicht hat sich Paratici ja da ein bisschen gebessert und holt uns nicht, keine Ahnung, Gareth Southgate ran.
Ja. Scott Parker?
So einen italienischen Trainer hätte ich auch nichts gegen. Nochmal.
Ja, Simone Inzaghi finde ich super. Kann man machen.
Ja, probieren es auch nochmal bei Bastoni dann.
Ja, ich glaube, das
wird. Wir werden ihn überzeugen, irgendwann kommt er.
Aber irgendwann.
Boah, das wäre so krass geworden. 39. Stell dir mal vor, wir hätten den irgendwie geschossen damals.
Ja, ist eigentlich immer
ist einfach,
ja, naja.
Also es ist im Nachhinein, wir waren schon an den richtigen Spielern interessiert. Wir konnten sie nur nicht überzeugen.
Die waren halt nicht an uns interessiert.
Ja, zu Recht. aber keine Ahnung, ich glaube, das würde dem Verein irgendwie gut tun, den zurückzuholen. Einfach, wie gesagt, so als Ganzes, die Fanbase scheint, wenn auch nicht komplett, zu Recht sehr, sehr angetan zu sein von ihm. Und während über Paratici halt immer super positiv gesprochen wird, wird über Johann Lange nur negativ gesprochen, was so absurd ist, weil unter ihm halt Spieler wie Lucas Berrywal oder Artie Gray geholt wurden.
Ja.
Oder jetzt auch Tell. Und ich glaube, wenn du einfach deine eigene Reputation durch so eine Personalie nochmal boostest, hast du eben auf dem Trainermarkt auch nochmal mehr zu bieten. Nicht auf dem Trainermarkt, einfach auf dem grundsätzlich Transfermarkt. Denn ich denke, wir sind auch an dem Punkt, an dem wir wirklich Mathis Tell wirklich sehr, sehr gerne behalten würden. Und den musst du natürlich auch irgendwie überzeugen. Ich glaube, mit Champions League und der Spielzeit, die er bisher bekommen hat, würde es funktionieren. Aber nehmen wir mal an, wir gewinnen die Europa League nicht. Mhm. Dann brauchen wir halt irgendeine Alternative.
Jo.
Ja.
Das stimmt, das stimmt.
Haben wir sonst noch irgendwas auf der Uhr?
Also ich nicht.
Irgendwas, über das wir noch reden sollten.
Lucas Berrywal, Vertragsverlängerung.
Ah ja, genau. Fair. Verletzt und Vertragsverlängerung.
Ich habe schon gesagt, das ist Chad Spence Treatment. Erstmal Vertrag unterschreiben und dann 2 Monate ausfallen. Ja. Wichtig. Ist natürlich primär eine Gehaltserhöhung. Der hatte so oder so einen langen Vertrag bis 2029, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der wurde jetzt nochmal um 2 Jahre bis 2031 verlängert. Und trotzdem ihn zu halten. Und ich finde, es ist auch einfach nur fair, denn er wird bei weitem nicht das Gehalt bekommen haben bisher, das er verdient hat, auf diese Saison bezogen. Denn ich habe es ja schon angekündigt, er ist hundertprozentig einer der Spieler, bei denen man eben darüber reden kann, ob sie nicht Spieler der Saison sind. Gibt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, aber er ist einer davon. Und ja, völlig, völlig verdient und ein super wichtiger Schritt. Sonst, man hört so ein, zwei Nachrichten, dass Antonin Kinski wohl nicht so ganz zufrieden ist. Finde ich auch absolut zu Recht, denn ich kann nicht nachvollziehen, warum der in der Liga nicht ein einziges Spiel für Tottenham mehr gemacht hat. So, es ist doch eh kackegal. Mhm. Lass den Bruder doch mal ran. So, es ist, als ob Vicario jetzt jede Minute spielen müsste. So, es ist, so, keine Ahnung. Also, was spricht denn faktisch dafür, dass Vicario das Spiel gegen West Ham startet?
Ja, eigentlich nichts. Mal gucken, ob er es tut, ne? Aber.
Ich wollte gerade sagen.
Vielleicht.
Ja, aber wenn man jetzt nur darauf guckt, wie es halt in den letzten 10 Partien in der Liga oder so gelaufen ist, dann müsste man schon davon ausgehen, dass Vicario startet. Aber eigentlich ist es halt unsinnig, weil er hat da, auch wenn das Verletzungspech oder Verletzungsrisiko bei Torhütern erstmal geringer ist, es ist halt trotzdem da und bringt doch dann einfach Kinski, der hat es sich absolut verdient, mal wieder ein Ligaspiel zu machen.
Ja, das auf jeden Fall. Kann ich dir auch nicht sagen. Mal gucken, ja. Mal gucken, was passiert am Sonntag.
Aber um die Folge hier zuzumachen, ich glaube, wir sind jetzt so knapp 50 Minuten drin. Ich glaube, wir sind sehr, sehr angetan von der Leistung des Hinspiels. Wir sind positiv gestimmt, dass es im Rückspiel reicht. Aber müssen natürlich trotzdem noch ein bisschen zittern, mal gucken, wie es läuft. Ist natürlich auswärts bei denen in Norwegen. Du hast kaum Auswärtsfans dabei. Das wird nochmal spannend. Spannender, als es sein sollte. Trotzdem muss man das Hinspiel als eindeutig positiv bezeichnen. Du hast zwei Tore Vorsprung und einfach eine richtig gute Performance abgeliefert.
Ja, Hundertprozentig.
Gut, dann hören wir uns nach dem Rückspiel gegen Bodø/Glimt wieder. Dann hoffentlich mit einem fixen, also bis dahin ist eh fix, aber mit einem Finaleinzug und bestenfalls auch, auch einem Sieg am Wochenende gegen West Ham. Würden wir uns zumindest drüber freuen, auch wenn es nicht ganz entscheidend ist. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt ein paar schöne Frühlingstage oder Frühsommertage, wie es bei uns ist mit 28 Grad. Und ja, genießt die Zeit und Kommunismus.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.